The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 18. Februar.
We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution which can serve the interest of relevant parties and the broader region.
Gibt es einen Durchbruch zwischen dem Mullah-Regime im Iran und der Trump-Administration? Zumindest hofft der iranische Außenminister, dass die, Zitat, Verhandlungen zu einer nachhaltigen Lösung führen. Man habe sich auf gemeinsame Leitprinzipien geeinigt, auf deren Grundlage man ein Abkommen ausarbeiten wolle. Gestern haben sich in Genf amerikanische und iranische Vertreter getroffen, um 3 Stunden lang über das iranische Atomprogramm zu verhandeln. US-Präsident Donald Trump will einen Deal und wehe, es kommt keiner zustande.
I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal.
Trump droht mit weiteren Konsequenzen, sollte eine Einigung ausbleiben. Die USA haben Flugzeugträger, Kampfschiffe und Kampfflugzeuge in der Region stationiert. Dass die USA nicht nur bellen, sondern auch beißen, das haben sie mit der Operation Midnight Hammer bewiesen, als sie 3 iranische Atomanlagen bombardiert haben. Das Mullah-Regime in Teheran rasselt mit den Säbeln und hat bei Marinemanövern Raketen auf Ziele im Meer geschossen. Das Regime steht auch von innen unter Druck. Seit Dezember gab es immer wieder schwere Proteste gegen die Mullahs, die aber brutal niedergeschlagen wurden. Der Iran reichert seit Jahren im großen Stil Uran an. Das Regime sagt, das diene der Energieversorgung des Landes. Die USA schenken dem keinen Glauben. Sie sind überzeugt, dass Iran Atomwaffen bauen will. Was genau ist das Ziel der Amerikaner? Ich habe nach Ende der Verhandlungen bei Peter Rao angerufen. Er ist Senior Fellow und Director of the Center on Europe and Eurasia am Hudson Institute in Washington D.C., einem führenden konservativen Think Tank. Er war Director of Research unter Präsident George W. Bush und, weil er halber Österreicher ist, spricht er auch Deutsch. Guten Morgen, Peter Rao.
Hallo, hallo nach Berlin.
Erst hat Trump offen über Regime Change gesprochen. Jetzt verhandelt er mit den Mullahs im Iran. Hat er sein ursprüngliches Ziel aufgegeben? Geht es ihm heute nur noch um einen Atomdeal?
Also ich verstehe die amerikanische Position bestehend aus 4 roten Linien. Das eine ist die Anreicherung von Uran. Das zweite gilt den Uranlagerbestände. Das dritte die mittelstreckenden ballistischen Raketen des Irans. Und das vierte wäre dann auch die Unterstützung von regionalen Milizen, die die Region destabilisieren. Es ist ganz klar, dass die Israelis auf alle 4 pochten oder zumindest auch das ballistische Raketenprogramm des Irans im Blick haben. Die Türken hingegen sind eher auf das Atomprogramm fokussiert. Wo genau die Amerikaner sich zurzeit befinden, ist etwas unklar. Aber die Verhandlungen laufen ja aktiv.
Wie wirken sich die aktuellen militärischen Spannungen eigentlich auf die Verhandlungen aus? Also zum Beispiel gibt es eine verstärkte Marinepräsenz rund um die Straße von Hormuz. Ist das vor allem als Druckmittel gegenüber Teheran gedacht oder steckt dahinter eine größere Strategie für den Nahen Osten insgesamt?
Nein, ich glaube, das ist jetzt gedacht für diesen Moment. Das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, plant ja für fast alle Szenarien. Gerade deswegen ist es auch notwendig, nicht nur ein Flugzeugträger, jetzt sind mittlerweile 2 Flugzeugträger in der Region, um Schutz für amerikanische Basen zu organisieren, falls es zu einem Angriff auf den Iran kommt. Und jetzt laufen mal die Verhandlungen. Wenn sie erfolgreich sind, dann haben wir ein Abkommen. Wenn nicht, dann könnte man durchaus auch mit einer Militäraktion rechnen. Die Vorbereitung zumindest hat das Pentagon jetzt schon getroffen. Das wirkt auch natürlich mit Druck auf die Verhandlungen selbst.
Rechnen Sie eigentlich damit, dass es zu einem militärischen Einsatz kommen könnte?
Die meisten Denkfabrikler sind da ziemlich vorsichtig in der Vorausschau. Man weiß ja nie genau, was passieren wird. Aber wenn ich tippen müsste, wenn ich da jetzt vom Pioneer befragt werde, würde ich sagen, ich denke schon, dass eventuell ein Angriff stattfinden wird, weil einfach die Verhandlungsspielraum der iranischen Delegation so eng ist, dass der Ayatollah Khamenei einfach nicht bereit ist, in diesen roten Linien wirklich verhandlungsflexibel zu sein. Und ich denke, dass letztendlich es wahrscheinlich zu einem Angriff kommen wird.
Sollte es tatsächlich zu einer Einigung mit dem Regime kommen, was bedeutet das für die Menschen im Iran, die ja eben auf westliche Unterstützung gehofft haben? Und es wurde von Donald Trump natürlich auch versprochen. Was sagt es dann am Ende über die Rolle der USA aus, wenn es dann tatsächlich nicht dazu kommt?
Dann haben wir eine sehr deutsche Außenpolitik gemacht, würde ich sagen, bei einer solchen Einigung. Und es würde bedeuten, das Ende des Aufstandes, zumindest kurzfristig, das Regime wäre dann ermächtigt. Es hat dadurch sich Zeit gekauft, ganz klar.
Aber was würde das für die Glaubwürdigkeit der USA bedeuten, wenn man das androht und dann kein Follow-through hat?
Wenn diese vier rote Linien, die Donald Trump oder Steve Woodcock in Miami gezogen hat, respektiert werden in einen Deal, dann könnte Trump argumentieren, ja, aber wir haben das bekommen, was wir wollten. Aber er hat ganz klar in den True Social geschrieben, geht auf die Straße, Unterstützung folgt, übernimmt eure Institutionen. Und das wäre dann natürlich nicht unbedingt genau das, was sich viele erwartet haben.
Ja, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht bei diesen Verhandlungen und im Iran insgesamt. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke direkt aus Washington heute Morgen. Danke, Peter Rau.
Danke dir.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Gunther Schnabel erklärt seine Sicht auf die CDU-Debatte, dass die Deutschen mehr arbeiten müssen.
Sicherlich ist der Wohlstand dann höher, wenn wir mit möglichst wenig Arbeitsleistung möglichst viel Output erzeugen und nicht andersrum.
Anne Schwedt in New York wirft einen Blick auf den Ölpreis und wir schauen auf Olympia, das nicht nur ein Fest des Sports zu sein scheint, sondern auch der Liebe. In der CDU ist man der Meinung, Deutschland arbeitet zu wenig. Kanzler Merz fordert mehr Leistung vom Arbeitnehmer und weniger Fokus auf die ewige Work-Life-Balance. Die Ärmel sollen hochgekrempelt werden. Gleichzeitig zeigen Studien, in Deutschland ist das Gesamtarbeitsvolumen der abhängig Beschäftigten hoch, rund 55 Milliarden Stunden im Jahr. Und das soll nicht reichen? Das Thema Arbeit ist emotional aufgeladen in Deutschland. Daher auch die zum Teil heftige Kritik am Vorschlag, die sogenannte Lifestyle-Teilzeit abzuschaffen. Wir haben hier im Podcast schon darüber gesprochen. The Pioneer-Wirtschaftschef Christian Schlesiger hat dazu den Ökonomen Professor Gunther Schnabel angerufen. Er lehrt an der Universität Leipzig und ist Direktor des Thinktanks Flossbach von Storch Research Institute. Seinen Blick auf die Deutschen, das Arbeiten und die Ideen der CDU, das hören wir jetzt.
Guten Morgen, Professor Schnabel.
Guten Morgen, Herr Schlesinger.
Herr Schnabel, am Freitag treffen sich die Delegierten der CDU zum Parteitag in Stuttgart. Die Anträge wie Lifestyle-Teilzeit, Teilkrankschreibung oder 48-Stunden-Woche, ja, sie lesen sich, als hätten wir in Deutschland ein Problem mit der Arbeitsmoral. Sie polarisieren. Arbeiten die Deutschen zu wenig?
Ja, rein statistisch gesehen ist die Jahresarbeitszeit in Deutschland eine der geringsten unter den OECD-Ländern. Hinzu kommen zahlreiche Krankheitstage, eine hohe Popularität von Homeoffice und eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance im öffentlichen Sektor. Das ist durchaus vertretbar, wenn die Arbeit produktiv ist in unserem Land. Aber wir beobachten auch, dass seit Jahren die Arbeitsproduktivität in Deutschland nicht mehr ansteigt. Und ganz meine persönliche Meinung, wenn Sie die auch noch dazu wissen wollen, wenn ich vergleiche, wie die Arbeitsmoral vor 30 Jahren war und wie sie heute ist, stelle ich doch deutliche Veränderungen fest.
Okay, Widerspruch. Meine Statistik, die ich gerade gelesen habe, zeigt, das Gesamtarbeitsvolumen steigt laut Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist eine Statistik aus dem Jahr 2025. Arbeiten die abhängig Beschäftigten rund 55 Milliarden Stunden im Jahr. Das ist ein Rekord, so stand es da. Also eigentlich arbeiten wir doch immer mehr.
Ja, das liegt vor allem daran, dass viele Menschen, die noch vor 10 Jahren nicht gearbeitet haben, zum Beispiel Frauen oder auch Rentner, jetzt in das Arbeitsleben eingestiegen sind. Also um eine ähnliche Wirtschaftsleistung zu erbringen, brauchen wir jetzt mehr Arbeitskräfte. Das deutet schon darauf hin, dass wir ein Problem bei der beim Produktivitätswachstum haben. Und sicherlich ist der Wohlstand dann höher, wenn wir mit möglichst wenig Arbeitsleistung möglichst viel Output erzeugen und nicht andersrum.
Sie haben die Teilzeitquote angesprochen. Die ist vor allem bei den Frauen hoch. 48% habe ich gelesen. Jetzt kann man so eine Statistik ja so oder so lesen. Sie haben ja auch gesagt, es sind viele Frauen auch in den Arbeitsmarkt gekommen. Das heißt, die Teilzeitquote oder die Teilzeit hat sie ja quasi in den Arbeitsmarkt gezogen. Das ist ja eigentlich eher schon mal eine gute Nachricht, oder?
Ja, das kommt darauf an, wie Sie es sehen. Ne? Natürlich können Sie sagen, die Frauen beteiligen sich jetzt am Erwerbsleben. Sie tragen dazu bei, die Lebensgrundlage der Familien zu bestreiten. Sie haben auch eigene Einkommen, sind nicht mehr von den Männern abhängig. Das ist natürlich aus gesellschaftspolitischer Sicht begrüßenswert. Andererseits muss man auch sehen, dass um den Lebensstandard zu halten, müssen heute beide Lebenspartner arbeiten. Und früher wurde ein ähnliches Einkommen dadurch erreicht, dass ein Lebenspartner gearbeitet hat. Früher meistens der Mann. Das muss nicht unbedingt sein, das kann auch die Frau sein. Aber leichter ist es natürlich auch, eine Familie aufzuziehen, wenn einer sich darauf spezialisieren kann und der andere ausreichend Einkommen erzielen kann, um den Lebensstandard zu halten.
Das Wirtschaftswachstum braucht drei Zutaten. Kapital im Sinne von Investitionen, Produktivität im Sinne von technologischen Innovationen und eben auch Arbeit, der Faktor Arbeit, länger arbeiten oder vielleicht auch mehr Erwerbstätige aus dem Ausland. Welche Rolle spielt der Faktor Arbeit gerade in Deutschland? Wie wichtig ist der für das Wirtschaftswachstum unter diesen drei Komponenten?
Naja, also Sie können natürlich versuchen, den Output oder das Bruttoinlandsprodukt dadurch zu erhöhen, dass Sie mehr Arbeitskräfte attrahieren oder dass Sie die Menschen dazu bewegen, länger zu arbeiten. Dadurch steigt aus meiner Sicht der Wohlstand für die Menschen nicht, weil ich muss mehr arbeiten, um einen höheren Lohn zu bekommen. Der Wohlstand steigt dann, und das haben Sie auch richtig genannt, wenn die Produktivität steigt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht das Ziel der Wirtschaftspolitik, das Bruttoinlandsprodukt dadurch zu erhöhen, dass mehr gearbeitet wird, sondern dadurch zu erhöhen, dass die Produktivität steigt. Und da sind wir dann beim Thema Regulierung zum Beispiel.
Sind denn dann die Anträge oder die Debatte, die ja auch viele Delegierte in der CDU jetzt ausgelöst haben, ist das eigentlich zielführend, wenn Sie, wie Sie selber sagen, dann ja eigentlich es um die Produktivität gehen muss?
Ja, ich denke, es gibt unterschiedliche Stoßrichtungen. Also ich glaube, es ist ein berechtigtes Anliegen der Arbeitgeber, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Leute, die sie angestellt haben, denen sie Arbeitsverträge gegeben haben, auch am Arbeitsplatz erscheinen und die erwartete Leistung auch erbringen. Und das ist ein berechtigtes Anliegen. Da geht es zum Beispiel um die Krankheitstage, da geht es sicherlich auch um Homeoffice und Ähnliches. Andererseits können sie natürlich eine höhere Produktivität auch dadurch erreichen, dass sie zum Beispiel Regulierungen zurückfahren. Die Regulierungen, wissen wir, werfen sehr, sehr viel Sand ins Getriebe der deutschen Wirtschaft. Und wenn sie deregulieren, dann würden sie natürlich auch den Unternehmen eine Möglichkeit geben, ohne jetzt die Arbeitgeber zu mehr Arbeit zu zwingen, die Produktivität zu erhöhen. Und das wäre sicherlich aus meiner Sicht zielführend.
Ich möchte nochmal bei dem Dreiklang bleiben. Kapital, Produktivität und Arbeit. Wenn ich mir die Demografie anschaue, dann werden die Boomer bald in Rente gehen. Das heißt, die Zahl der Erwerbstätigen sinkt ja ganz automatisch. Zumindest wenn wir keine Einwanderung haben oder keine Einwanderung im großen Stil. Was bedeutet das für das Wirtschaftswachstum in Deutschland? Werden wir überhaupt noch wachsen können, wenn immer mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden?
Naja, das kommt darauf an, wie Sie das Wachstum am Ende messen. Also Sie können das Wachstum absolut messen oder Sie können das Wachstum pro Kopf messen, ja. Und wenn Sie es pro Kopf messen, dann kann es durchaus sein, dass Sie eine schrumpfende Arbeitsbevölkerung haben und trotzdem das Produktivitätsniveau und das Wohlstandsniveau dann konstant bleibt. Natürlich ist es sinnvoll, wenn Sie die Kapazitäten, die Produktionskapazitäten, die wir in Deutschland geschaffen haben, ausgelastet haben wollen und die Geburtenquoten zu niedrig sind, diese fehlende Lücke dann versuchen, durch Zuwanderung auszugleichen. Das machen wir ja seit vielen Jahrzehnten. Diese niedrigen Geburtenraten, die kommen jetzt nicht erst in den letzten 10, 20 Jahren. Die sind seit den 1970er Jahren zu niedrig. Aber wir hatten nie eine schrumpfende Arbeitskraft, weil wir eben eine Zuwanderung hatten, die das ausgeglichen hat. Aber eine Zuwanderung in die Arbeitsmärkte, das ist natürlich wichtig. Wenn Sie nur eine Zuwanderung in den Sozialsektor haben, dann haben Sie wieder ein Problem von hohen Sozialkosten, von hohen Lohnnebenkosten. Und hohe Lohnnebenkosten, die bremsen sowohl das Wachstum aus, als auch die Motivation der Menschen, Arbeitsleistung zu erbringen, weil dann natürlich die Arbeit sehr stark mit Steuern und Abgaben belastet wird.
Die Politik redet ja gerne über das Potenzialwachstum, also wie viel Deutschland überhaupt unter den gegebenen Umständen wachsen kann. Das Potenzialwachstum liegt in Deutschland bei 0,5%. Das ist irre wenig. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Land wie die USA regelmäßig um 2 oder 3% wachsen? Was machen die eigentlich anders?
Ja, also ich glaube, Deutschland hat in den letzten Jahren 3 große wirtschaftspolitische Fehler gemacht. Also wir hatten eine zu expansive Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank hat sehr lange die Zinsen sehr tief gehalten und das hat den Unternehmenssektor träge gemacht. Das hat ihn zombifiziert. Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank sehr viele Staatsanleihen gekauft. Das hat dem deutschen Staat die Möglichkeit gegeben, seine Aktivität sehr stark auszuweiten, die Staatsausgaben sehr stark auszuweiten, auch die Ausgaben für Soziales sehr stark auszuweiten. Das hat sicherlich auch zu einer sinkenden Produktivität beigetragen. Und der Staat hat auch sehr stark die Regulierung ausgeweitet. Und die stark wuchernde Regulierung in den letzten 10 bis 15 Jahren hat auch das Wachstum ausgebremst. Also von daher dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Wachstumspotenzial gering ist. Ich würde sagen, in den USA hat man einen ähnlichen Trend, aber der ist nicht so weit gegangen, wie in Deutschland und Europa gegangen ist. Und dann ist es eben so, gerade wenn die Wachstumsperspektiven in Europa und in Asien sehr stark eingetrübt sind durch eine wachsende Rolle des Staates in der Wirtschaft, dann haben sie natürlich auch Kapitalflucht. Also dann geht das Kapital dorthin, wo die wirtschaftliche Freiheit noch vergleichsweise gut ausgeprägt ist. Und das sind eben die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir die Diskussion in Deutschland beobachten, der zweite Koalitionspartner, die SPD, die wollen weiterhin mehr Regulierung, mehr Staatsausgaben, mehr soziale Sicherung und Eurobonds und eine expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Und das ist für mich kein Rezept für mehr Wachstum.
Wie viele Stunden arbeitet eigentlich der Direktor des Flossbach von Storch Research Instituts pro Woche? Haben Sie das mal ausgerechnet?
Ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich kann Ihnen versprechen, dass es deutlich über 40 Stunden sind.
Das habe ich mir gedacht. Herr Professor Schnabel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Schlesinger.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut man heute Morgen natürlich auch auf die Entwicklungen rund um den Iran-USA-Konflikt. Anne Schwedt in New York hat alle Fakten dazu. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, an den Märkten sieht man heute sehr gut, wie eng Politik und Preise zusammenhängen. Der Ölpreis ist erstmal zurückgekommen, gestern um gut 2%, weil die Hoffnung einfach gewachsen ist, dass sich der Konflikt zwischen den USA und Iran eher am Verhandlungstisch als militärisch zuspitzt. Konkret ist ja der Zusammenhang so: Wenn der Ton am Verhandlungstisch konstruktiver wird, preisen Händler ein geringeres Risiko ein, dass Lieferungen aus der Region ausfallen. Entsprechend fällt der Preis für Öl dann. Gleichzeitig bleibt aber ein Risikoaufschlag im Markt, weil Manöver und zeitweise auch Sperrungen, wie die jetzt gestern von der Straße von Hormus, immer wieder zeigen, wie schnell es in die andere Richtung gehen könnte, wenn der Konflikt kippt. Also es bleibt sehr dynamisch in der Situation und natürlich gleichzeitig auch am Markt.
Und es gibt Nachrichten von Palo Alto Networks, einem Big Player im Silicon Valley, Anne.
Ja, bei Palo Alto Networks prallen gerade 2 Geschichten aufeinander. Nämlich operativ läuft es stark, aber der Ausblick gefällt der Börse gar nicht. Im abgelaufenen Quartal hat der Cybersecurity-Spezialist Umsatz und Gewinn leicht übertroffen. Die Erlöse sind um 15% gestiegen. Der Auftragsbestand liegt mit 16 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Trotzdem fiel die Aktie nachbörslich um über 8%, weil der Gewinnausblick fürs laufende Quartal unter den Prognosen liegt. Dahinter steckt aber auch eine klare Strategie. Palo Alto investiert nämlich massiv, hat gerade gerade mit dem 25 Milliarden Zukauf von CyberArk und die mehr als 3 Milliarden schwere Übernahme von Chronosphere verdaut und kauft auch mit dem israelischen Startup Koi noch einen Spezialisten, der KI-Agenten absichern soll. Also kurz gesagt, fundamental setzt der Konzern vor allem auf die Rolle als One-Stop-Shop für Sicherheit in der KI-Ära. Das kostet aber erstmal Marge, soll aber zukünftig für schnelleres Wachstum und hohe wiederkehrende Umsätze sorgen, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass das Fest des Sports auch ein Fest der Liebe ist.
To all of you and everyone who is watching, welcome to Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games.
Bei den Olympischen Winterspielen in Italien haben sich die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt diesmal offenbar besonders lieb. Nach nur einer Woche sind die verteilten Verhütungsmittel zu Neige gegangen. Rund 2.900 Athleten aus aller Welt sind verteilt über die olympischen Dörfer und zum Schutz wurden Kondome ausgegeben, 10.000 Stück. Aber das hat offenbar nicht gereicht. Sie waren schnell alle. Also wird aktuell nachgefüllt, wie das lokale Organisationskomitee The Athletic, das ist die Sportredaktion der New York Times, jetzt versichert. Die Zeitschrift La Stampa zitiert einen anonymen Athleten, man vertreibe sich die Zeit mit PlayStation-Spielen, bis die neue Lieferung da sei. Fakt ist, die Verhütungsmittel dienen manchen offenbar auch einfach als Souvenir, weil sie mit dem offiziellen Olympia-Logo beschriftet sind. Im Internet werden später manche dieser Erinnerungsstücke für teuer Geld versteigert. Ungewöhnlich ist es übrigens nicht, dass die Sportlerinnen und Sportler solche Goodies bekommen. Das gibt es schon seit den Spielen in Seoul im Jahre 1988. Seit fast 40 Jahren wird also das olympische Dorf alle Jahre wieder zum Love Shack. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.